Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute wird uns Lucia Metzger von ihrer allerersten Reise 1988 nach Prashanti berichten. Lucia ist hier eine begeisterte Hörerin von Radio Sai Prashanti und wird von diesen Vorträgen dort immer auch an ihre eigene Zeit bei Swami erinnert. Sie sagt dann immer, ach, das hat Sai Baba auch zu mir gesagt. Naja, neugierig geworden, wollte ich genauer von ihr hören, worum es sich bei diesen Parallelen handelt. Und sie hat wirklich Erstaunliches zu berichten. Seien Sie gespannt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Lucia, ich bin immer total fasziniert von dem, was du im Radio hörst und was du von den Zeitstudenten erzählst. Darum heute die Frage an dich, wer fällt dir denn spontan ein, dass du dich an deine Zeit erinnert fühlst?
Also die erste Geschichte, die mir einfällt, das ist, ich hatte ein Interview gehört von einem Herrn Datt, der zu Swami kam, später auch Lehrer bei Baba war und ein sehr hingebungsvoller Student und späterer Lecturer und Baba Devoti. Und es gab 9 Interviews mit ihm. Und die ersten Interviews, die hatten mich sehr auch an meinen Anfang mit Baba erinnert und auch mein Ringen um Swami als, ich will wissen, ob du Gott bist, ich will wissen, ob du für mich da bist. Und der Herr Datt, der war damals noch ein Junge, ein Teenager und er fuhr mit seiner Mutter, ich glaube, nach Delhi und konnte dort Babas erste Mal sehen und dann sagte er, ich will wissen, ob du Gott bist und wenn du Gott bist, dann musst du mich anschauen und ich werde jetzt so lange fasten und nichts essen und nichts trinken, bis du mich anschaust. Und er hat es tatsächlich durchgehalten, obwohl seine Mutter fast tode gestorben ist, weil er aß nichts und er trank nichts und die Tage gingen hin und Swami hat ihn immer noch nicht angeschaut. Und dann, glaube am 4. Tag haben wir abends in soweit ich das jetzt erinnern kann, kam er in seinem Traum und sagte, er soll jetzt essen, morgen wird er ihn anschauen und morgen wird er mit ihm reden. Und dann hat er auch was gegessen und am nächsten Morgen war dann diese Begegnung, wo Baba ihn anschaute und Baba mit ihm redete, um zu wissen, ja, du bist Gott, du weißt, was ich denke, ich habe dich herausgefordert und du bist darauf eingegangen. So, und das war ähnlich so. Ich wollte auch wissen, Baba, bist du für mich der Gott und bist du das wirklich oder bist du ein Scharlatan? So, und aber dass es Gott war, war schon klar. Nur, dass ich wollte es auch noch, ich wollte es erleben, ich wollte es erfahren. Ich wollte, Vertrauen geht ja nur, indem man was erfährt. Also ich kann ja nicht Vertrauen haben, ohne dass ich was erfahre. Ja, und dann dazu brauchst Interaktion, dazu brauchst Kommunikation, also eine innere Ansprache und auch vielleicht auch eine äußere, wenn es möglich ist. Und es war ja möglich, wir hatten ja Baba vor uns, also in seiner Allgegenwart. Und bei seiner Darstellung ist mir so meine erste Erinnerung, so wie Swami so mein Vertrauen stärkte und wie auch Baba meine Existenzängste mir nahm, und zwar durch richtiges Praktizieren. Das heißt, die Angst kommen zu lassen in mir und die Angst zu nehmen. Und angefangen hat es bei meinem ersten Aufenthalt bei Swami. Ich hatte geplant, dass ich nur 2 Wochen bleibe. Ich war mit einer Freundin vom Schauspielhaus, sind wir dorthin geflogen und ich hatte 2 Wochen gebucht. Ich hatte aber ein Ticket, das open war. Das heißt, man konnte auch später wieder zurückfliegen. Aber mir war klar, ich bleibe 2 Wochen und ich hatte ungefähr für 2 Wochen Geld dabei.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war 1988. Das war im Sommer und ich Ja, ich hatte eigentlich geplant, dass es sehr schön sein wird. Ich hatte zwar auch das Gefühl, ich darf wahrscheinlich nicht nochmal kommen zu Barbara, deswegen muss ich alles ganz intensiv aufnehmen, weil das sind so viele Menschen und ich will ja nicht einen Platz nehmen, dass alle, die dann noch kommen wollen, auch noch ja, Raum und Platz kriegen, um Swami näher zu kommen. Und eines Tages war das so, dass ich zum Darshan gehen wollte und dann kam jemand angerannt und sagte mir, es gab dort so ein Flugticket-Taxifahrer, der immer unsere Flugtickets behielt und dann auch, wenn wir wieder zurückfuhren, hat er dann praktisch auch wieder das Rückflugticket und auch das Taxi organisiert und dann kam eine Person angerannt, das war eine Frau und sagte mir, ja, der Taxifahrer sucht dich und er hätte dein Ticket und du musst sofort zurückfliegen, du hast morgen deinen Flug zurück und ich war sehr erstaunt, weil ich hatte überhaupt noch nichts organisiert gehabt, war auch gar nicht bereit gewesen, ich wusste gar nicht warum, ja, wenn du jetzt da nicht fliegst, wird da wahrscheinlich dein Ticket gecancelt sein. Also wurde mir ganz viel Angst vermittelt und auch, ich müsste jetzt sofort packen und sofort losfahren, aber ich wusste gar nicht, warum. Dann kamen andere, Barbara, die Boote, ich sag mal auch Freunde oder Bekannte, ja, vielleicht ist zu Hause was passiert, vielleicht stirbt deine Mutter, vielleicht ist jemand schwer krank, vielleicht hat Barbara das genau jetzt so gemacht, dass du jetzt sofort zurückfliegen musst. Und ich hatte keinen inneren Impuls, ich war nur völlig überrumpelt und dachte, ich müsste jetzt meine Koffer parken, ich müsste ins Taxi steigen und ich muss jetzt zu dem Flughafen, weil mein Flieger zurückfliegen sollte, obwohl ich noch gar keinen Flieger gebucht hatte.
Aber du wolltest ja nur 14 Tage bleiben, ne?
Ich wollte 14 Tage bleiben, aber das war erst nach einer Woche oder so. Und dann, ja, war ich ganz aufgelöst. Ich war eigentlich nur am Weinen und wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Weil, wie gesagt, nach innen, von innen her kam kein Impuls. Es war alles von außen und jeder sagte mir was anderes, warum ich jetzt gehen sollte. Und ich wollte auch noch nicht gehen. Ich hatte ja noch nicht innerlich wirklich Abschied genommen. Und dann kam eine Person, die mir auch wichtig war und der erzählte ich das Ganze und die sagte, sie gibt mir jetzt den Rat, ich sollte mir eine Japa-Mala kaufen und ich sollte die Japa-Mala, zeigte mir auch, wie man die Japa-Mala chantet, mit den Fingern in der rechten Hand, mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und ich sollte mich hinsetzen, ich sollte seinen Namen wiederholen und Gott und Barbara würde mir dann zeigen, was der Weg ist und was zu tun ist. Ich war so verzweifelt, dass ich dann gleich in den Shop ging und mir so eine ganz einfache Japa-Mala kaufte. Das war meine erste für ein paar Rupies. Und ich dann hinsetzte, mir heulend und ja, Tränen in den Augen und dann anfing, den Namen Gottes zu wiederholen und immer mit diesen drei Fingern die Kugeln von links nach rechts zog auf dieser Schnur. Dann hatten wir da schon, dann dachte ich, okay, ich nehme die Japa-Mala mit, ich setze mich hin, vielleicht gibt mir Barbara ein Zeichen, was jetzt zu tun ist. Ich bat eigentlich Barbara, gib mir ein Zeichen, was ist jetzt zu tun? Soll ich jetzt zurückfliegen? Soll ich ein Ticket canceln, also das Ticket nicht annehmen? Oder soll ich jetzt Taxi buchen und zum Flughafen fahren? Und ich saß dann also im Darshan, ich hatte keine besonders gute Reihe, Swami ignorierte mich, ich saß mit meiner Japa-Mala ganz brav da und chantete seinen Namen und es beruhigte mich zwar, aber es war von außen noch keine Lösung. Dann bin ich wieder zurück in mein Zimmer und saß da wieder, also ich habe einfach nur noch diesen Namen wiederholt und immer diese Japa-Mala in der Hand gehalten. Und dann musste ich aber raus, weil ich draußen beim Schneider hatte ich mir ein Kleid nähen lassen und ich dachte auch, egal ob ich jetzt abfahre oder nicht, ich muss dieses Kleid abholen und bin dann in der Nachmittagsstunde, bin ich raus mit meiner Japa-Mala in der Hand zum Gate raus, entlang die Straße und als ich da so entlang ging, sah ich, wie Swamis Auto, damals ein roter Jaguar, langsam ins Dorf reinfuhr. Und ich stand da an der Mauer alleine, weil es war auch Mittagshitze, da waren wenig Menschen außerhalb vom Ashram. Es war auch 1988, war auch noch nicht so viel Publikum außerhalb vom Ashram. Und ich sah, wie dieser Jaguar langsam auf mich zufuhr. Und ich schaute auch, ob ich Swami sehen konnte. Und der Jaguar blieb vor mir stehen. Die Scheibe ging runter und Swami schaute mich voll an. Und ich schaute ihn an, also es war ein ganz intensiver Blick, der mir sagte, ich bin da, ich weiß alles. Ich weiß, was in dir vorgeht. Und es war so ein vertrauensvoller Blick, das war einfach nur, ich weiß alles, ist alles in meiner Hand. Und ich hatte diese Japa-Maler wie so ein kleines, wie so ein Telefonschnur oder wie so eine Sicherheit in mir. Und es wurde nichts gesprochen, nur dieser vertrauensvolle Blick von Swami, den ich auch vertrauensvoll erwiderte. Ich war, ja, auch, ja, ich hängte mich richtig an seinen Blick, so. Und dann ging die Scheibe wieder hoch und Baba fuhr weiter und ich war etwas beruhigter und ich hatte so die Gewissheit, es passiert das Richtige und ich muss jetzt nicht irgendwas überstürzt tun und ich muss jetzt nicht überstürzt ein Taxi jetzt buchen und zum Flughafen fahren. Und dann bin ich auch ja zum Nachmittagsdarshan gegangen und das war auch ja immer noch die Japa-Mala in der Hand, immer noch weiter gechantet, aber in mir wurde es ruhiger und ruhiger und ich hatte plötzlich die Gewissheit, nein, ich fahre noch nicht. Ich fahre jetzt noch nicht nach Hause, das ist war ein ganz tiefer Impuls von innen, ich muss warten. Dann bekam ich glaube in dieser Nacht oder in der nächsten Nacht, einen Traum von Swami, wo er mir sagte, dass ich bleiben soll und dass er mir sagt, wann ich fahren soll. Und dass ich so lange bleiben soll, bis er mir sagt, wann ich wieder zurückfliegen soll. Dann bin ich zu dem Taxifahrer, der die Flugtickets macht und sagte ihm, er sagte, ja, okay, also es ginge, ich hätte ein Ticket, das man also verändern könnte. Er würde das versuchen zu organisieren und er gibt mir am nächsten Tag Bescheid, dass das Ticket nicht gecancelt ist, sondern dass der Rückflug möglich ist zu einem anderen Termin. Das hat er mir dann auch am nächsten Tag bestätigt und sagte, ja, ich sollte ihm dann zu der Zeit, möglichst eine Woche vorher sagen, dass er dann wieder einen Flug buchen kann und dass er dann mir das Taxi auch bucht. Und damit war das erstmal, dieses sehr akute Problem war vom Tisch. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass zu Hause irgendwas ja, war, dass ich jetzt nach Hause fahren musste, dass also meine Mutter im Sterben liegt oder irgendjemand schwer krank war oder ja.
Wie lange bist du dann geblieben?
Ich bin insgesamt 3 Monate geblieben. Oh. Ich bin dann aber schon mit dem Bewusstsein, ich habe ja gar nicht so viel Geld. Und Swami hat mir dann immer wieder Geld zukommen lassen. Und zwar hatte ich Baba gesagt, Baba, ich werde auf keinen Fall irgendwo betteln gehen. Ich werde niemand erzählen, dass ich Geld brauche. Und wenn du willst, dass ich hier bleibe, dann musst du schauen, wie ich hier sein kann. Ich brauche ja Geld zum Leben. Ich brauche nicht viel Geld zum Leben, aber ich muss ja die Accommodation zahlen. Ich brauche was zu essen. Und Barbara hat das gemacht. Ich war auch in diesen 3 Monaten einen Monat krank. Ich hatte eine Hepatitis bekommen. Die hatte ich mir wohl bei der Hinfahrt geholt. Meine Freundin, die mit mir damals im Taxi war, hatte die Hepatitis auch. Das war Gott sei Dank die Hepatitis A. Und es war genau in der Zeit, als Barbara seinen ersten Hüftbruch hatte. Das heißt, Barbara war einen Monat lang, kam ja nicht raus, und ich lag einen Monat lang im Bett. Das wusste ich am Anfang noch gar nicht, dass ich Hepatitis hatte. Ich wusste nur, dass ich krank bin, und ich kam dann irgendwann mal ins Krankenhaus, in das damals kleine Hospital, und diese Ärztin wusste sofort, obwohl ich nicht gelb war im Gesicht, aber sie wusste sofort, dass ich Hepatitis hatte. Das hat sie so irgendwie wahrscheinlich in den Augenwinkeln gesehen und hat dann bei der Urinprobe hat sie dann gesagt, ich hätte Hepatitis. Ich musste dann auch noch eine Woche ins Krankenhaus nach Bangalore. Auch da war jemand, der das finanzierte. Das war damals die Leiterin der Kantine, das war eine Amerikanerin, eine ganz nette, die mich auch begleitete. Weil damals musste man in der Klinik in Bangalore musste man jemand haben, der für einen da ist. Da bekam man kein Essen. Also essen konnte ich sowieso fast nicht, aber da musste einfach jemand da sein, der für einen sorgte, weil in der Klinik war, klar, man hat ein Bett, aber alles andere machen die Angehörigen. Die fuhr mit mir da auch hin und die hat mich dann auch wieder abgeholt. Ich war da eine Woche. Und genau dann, als ich aus der Klinik kam, Swami dann aus seiner, ja, wie soll ich sagen, also diese Zeit, wo er sich nicht zeigte, hat dann gesagt, er fährt jetzt nach Whitefield. Also er ist dann von Puttaparthi nach Whitefield gefahren. Der Ashram war zu der Zeit schon sehr leer, weil alle Menschen, die ja Darshan wollten, kein Darshan bekamen. Und dann hat sich der Compound langsam geleert. Es war relativ ruhig im Ashram. Und dann fuhr Barbara nach Whitefield. Ich war noch nie vorher in Whitefield und alles sind dann zu ihren Taxis gerannt und sind losgefahren. Und ich wusste gar nicht, weil ich kam also aus der Klinik zurück und war noch sehr schwach und musste mir dann auch was organisieren. Jetzt muss ich aber noch was zuvor erzählen, weil das war sehr speziell. Als ich aus der Klinik kam, kam ich wieder zurück nach Puttaparthi und ich war ja eigentlich krank gewesen, ich hatte Hepatitis und ich dachte noch, um Gottes Willen kriege ich jetzt einen Platz im Ashram. Auch war ich noch unter 30, ich durfte normalerweise noch gar nicht alleine in einem Zimmer wohnen. Und ich sagte dann auch, ich hätte eine Woche in einer Klinik in Bangalore wäre ich gewesen und die waren dann sehr nett, die gaben mir dann ein kleines Zimmer im Westen, also eines der indischen Westhäuser. Und zwar direkt gegenüber von der Punashandra-Halle und sagten, ich sollte da alleine sein, ich sollte mir da einfach eine Matratze und ich sollte mir jemand organisieren, der für mich schaut und es sei okay, ich durfte da erstmal sein. Ich hatte bis zu der Zeit, als ich da aus der Klinik kam, überhaupt keinen Appetit. Mir war es eigentlich mehr übel, ich habe sehr viel abgenommen gehabt und dann in der ersten Nacht, als ich da lag, hatte ich ein unheimliches Bedürfnis nach einer frischen Gemüsesuppe, eigentlich eine Gemüsenbrühe, wie sie meine Mutter immer macht, wenn wir krank waren. Also so eine Gemüsebrühe, nur gekocht, nur das Wasser, das man trinkt, das ist Gemüsewasser. Und ich saß da morgens und dachte, oh, wenn mir jemand jetzt so eine Gemüsebrühe geben könnte, das wäre schon toll. Und ich hatte ein solches Bedürfnis danach und dann klopfte es an der Tür und dann stand also Catherine hieß sie, das war auch eine, die aus der Kantine, aus der indischen Kantine dort Salat machte und es kam mit einer kleinen Thermoskanne an und sagte, ja, sie hätte heute Morgen in der Meditation die Botschaft gekriegt, sie sollte mir Gemüsebrühe bringen. Ich stand dann vor ihr, ich war ziemlich schwach, aber ich fing an zu weinen und ich war sowas von dankbar und ich wusste, Swami sorgt für mich. Und so gab sie mir dann also die nächsten Tage immer die Gemüsebrühe und dann peppelte ich mich dann langsam damit auf, bis der Tag kam, wo Barbara dann nach Whitefield ging. Und alle sind dann in ihre Taxis gegangen und weggefahren und ich war da ziemlich eine der Letzten, die dann noch im Ashram war und wusste gar nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann bin ich da so entlang gelaufen und dann kam da so eine Familie, eine junge Familie mit einem kleinen Kleinkind, die kam aus England, eine englische Familie, englisch-indische Familie, und sie sagten, ob ich Interesse hätte, ein Taxi mit ihnen zu teilen. Und dann sagte ich ja, so gerne. Ich habe dann auch gesagt, ich hätte Hepatitis gehabt. Und dann sagten sie, sie hätten kein Problem, das wäre ja keine ansteckende Hepatitis. Weil vorher hatte ich immer das Gefühl, keiner wollte mit mir Taxi fahren, weil die dachten alle, ich bin ansteckend. Dann sind wir nach Whitefield gekommen und das ging dann gleich so weiter. Wir waren also die Letzten, die da wohl in Whitefield ankamen, und alle hatten da schon Unterkünfte. Und wir kamen da abends an, also dieses indische Paar, die Frau war hochschwanger und hatte also noch ein kleines Kleinkind. Und dann kam ein Mann und der sagte uns, Swami hätte ihm gesagt, er sollte nach uns schauen und er sollte uns helfen, dass wir eine Wohnung finden. Das war wie eine Art Student. Ich weiß, also ich kann mich nicht jetzt erinnern, ob es ein Student war oder ein Devote, also ein junger Mann. Und der ist dann mit uns durch dieses Dorf, also Whitefield, gelaufen, eigentlich Kadakudi, so hieß das Dorf, und hat gesucht, bis wir eine Wohnung hatten. Wir bekamen eine wunderschöne kleine Wohnung mit 3 Zimmern, mit kleiner Küche, mit einem ganz einfachen Bad. Und damit hatten wir an dem Abend, es war schon sehr dunkel, hatten wir so um 9 Uhr abends unsere Unterkunft. Und am nächsten Morgen hatte ich meinen ersten Darshan in Whitefield. Das war damals unter diesem Baum, der dann überdacht war, und Swami da ja seine Runden treten, und ich bekam da gleich die Reihe 1. Also es war mein erster Darshan, nachdem ich einen Monat lang krank gewesen war, und Swamis erster Darshan, nachdem er einen Monat nicht das Bett verlassen hatte. Er wurde da auch mit dem Rollstuhl hingefahren, aber vor dem Darshan-Gelände ist er dann aufgestanden und gelaufen oder gegangen. Und ich kriegte einen Eckplatz, erste Reihe, und Swami kam und stand vor mir und fing dann an, über meinem Kopf was zu schreiben, schaute mich wieder an, und ich durfte Padmasana machen und ging weiter, und ich hatte danach einen solchen Hunger. Ich habe einen Appetit gehabt. Vorher konnte ich ja nichts mehr essen. Ich hatte Hunger, also ich hatte das Gefühl, ich esse nur noch. Ich würde mal sagen, Swami hat mich da von dieser Hepatitis geheilt. Ich war einfach danach kuriert. Ich hatte nichts mehr. Wie ich nach Deutschland kam, wurde untersucht. Meine Werte waren wieder okay. Aber jetzt war ich ja jetzt in Whitefield, und es ging ja weiter, dass ich ja auch weiter Geld brauchte oder Unterkunft und Essen. Und er hat immer wieder jemanden geschickt, dem gesagt wurde, Baba hätte ihm in der Meditation gesagt, er soll mir Geld geben. Also es war nicht viel. Einmal 100 D-Mark damals, nochmal 100 D-Mark, einmal 50 D-Mark. Also ich brauchte, glaube ich, gar nicht mehr. Ich konnte eigentlich mit einem Monat mit 100 bis 150 D-Mark auskommen. Ich wohnte da in einem Zimmer im Ashram. Ich hatte 3-mal mein Essen. Ich habe dann angefangen, so einen Recycle-Shop, also es gab einen Raum, der offen war, und da habe ich dann allen gesagt, wenn sie was übrig haben, sollen sie das dahin bringen, ob das Eimer waren, Matten waren, Matratzen waren, Tee war und so, und ich würde das dann weiter verteilen, und das war dann auch so, das habe ich auch gemacht, aber ich habe dann auch immer was gehabt, wenn ich noch was brauchte.
Myself.
Ich fing dann an, das ist wieder eine eigene Geschichte, die erzähle ich dann aber separat, aber ich fing dann an, in diesem Gästehaus die Klos zu putzen, weil da niemand da war, der die Klos putzte. Und damals war es so, dass das alles noch ganz neu war, dieses Gästehaus, es war nichts organisiert. Und die Leiterin dieses Ashrams und ich waren die Ersten, die damals anfingen, diese Klos zu putzen, also bei den Frauen. Und ich kriegte fast jeden Tag, nachdem ich die Klos geputzt hatte, immer einen wunderbaren Darshan. Ich meistens erste, zweite Reihe, aber meistens erste Reihe und kriegte immer Padmamaskar. Ich dachte immer, Papa, das sind meine Klofinger, ich habe gerade die Klo geputzt. Also es war sehr schön und ich war dann also dort in diesem Ashram, hatte was zu tun. Ich machte dann auch Yoga morgens und ich hatte meine Rituale. Ich lernte dann damals schon für die Heilpraktikerprüfung. Ich hatte ein paar Buch dabei gehabt. Aber ich musste ja warten, bis mir Swami sagt, wann ich nach Hause fahren durfte. Und das war dann, dass ich dann, nachdem ich, glaube ich, in Whitefield waren wir sehr lange und ich hatte dann irgendwie das Bedürfnis, ich würde auch mal gerne außerhalb von dem Ashram wohnen, weil in den Zimmern war immer ein Kommen und Gehen. Man war da oft zu fünf, zu sechs in einem Zimmer. Und ich hatte ja ein bisschen Geld und die Susanne Bönke wohnte draußen bei einem Herrn Dr. Su in der Sai-Connolly. Und die sagte mir, sehr, sehr schön da draußen und es wäre sehr ruhig und sie würde mal fragen, ob ich nicht da auch wohnen könnte. Und dann sagte der Dr. Su zu ihr, ja, ich könnte da wohnen und zwar, sie hätten einen Putscherraum und in diesem Putscherraum, da könnte ich schlafen, aber ich müsste halt morgens immer, wenn sie ihre Putscher machen, müsste ich raus sein und das war für mich kein Problem, ich bin sowieso immer sehr früh schon zum Darshan gegangen. Und so bin ich dann also in diesen Putscherraum gezogen. Das war ein wunderschöner Raum, mit schwarzem Marmor, einem wunderbaren Baba-Bild, einem Krishna, einem riesengroßen Krishna-Statue und es war ein Bett in diesem Raum. Und das Bett war aufgeschlagen und ich dachte noch, das war schon sehr warm in Indien und in Whitefield auch und ich dachte noch, also in diesem Bett werde ich nicht liegen und habe meine Matratze, also so brachte eine Matratze mir unterhalb von diesem Bett. Ich dachte, nee, also in so einem Bett und mit so einer Decke werde ich da nicht liegen. Hab aber meine Sari an der Bettseite, also habe ich den über die Vorderfront gelegt, also damit er dann ja nicht zerknittert. Und habe morgens dann den Sari wieder angezogen und bin dann zum Darshan gegangen. Und dann, wie ich zurückkam, kam die Frau Dr. Su zu mir und sagte, also ob ich denn nächstes Mal meinen Sari woanders hinlegen könnte, das wäre Swamis Bett. Und sie würde das immer aufdecken für ihn und abends also zudecken. Und dann war mir erstmal klar, dass ich jetzt in Swamis Zimmer war. Also es war Swamis Bett und ich durfte da drin schlafen. Und es war so, dass ich dann schon dachte irgendwann mal, ja, das Visa läuft ab. Also ich hatte ein 3-Monats-Visa und es war klar, ich muss jetzt dann irgendwann mal fliegen. Und ich hatte immer noch nicht klar, wann ich fliege. Und ich habe, Baba, bitte sag mir, was ich jetzt zu tun habe. Wobei ich gleichzeitig überhaupt nicht fliegen wollte. Ich hatte das Gefühl, ich bin ja an dem Ort angekommen, wo ich immer sein wollte, wo ich mein Leben lang gesucht habe. Und warum sollte ich da jetzt wieder weg? Und ich konnte jetzt davon leben, dass ich von dem, was Menschen mir gab, ja, eigentlich wollte ich da eigentlich nur noch bleiben. Trotzdem hatte ich immer wieder diese Ängste und immer wieder, Baba, bitte, du musst für mich sorgen, Baba, bitte, du musst für mich sorgen, Baba, ich werde niemand fragen nach Geld. Und eines Nachts saß ich dann da und ich hatte einen ganz, ganz starke Herzschmerzen. Ich hatte solche Herzschmerzen nach der Sehnsucht nach Gott und ich saß auf dieser Matratze vor diesem Bett von Baba und an einem Altar brannte ein Licht, man konnte die Krishna-Statue sehen und Swamis Bild und ich hatte eine unheimliche Sehnsucht nach Swami und ich dachte, Swami, ich kann hier nicht weggehen, ich kann gar nicht von dir weggehen und ich schlug dann meinen Kopf gegen die Wand, weil der Schmerz so in mir so stark war und schlug meinen Kopf gegen die Wand und sagte, Swami, ich kann dich nicht verlassen. Und der Schmerz war sehr, sehr stark und ich habe auch mein Herz gehalten mit den Händen, weil ich hatte so starke Herzschmerzen und plötzlich stand Swami in seiner ganzen Form vor mir. Also er war in Körper, er stand vor mir nachts, nahm mich in den Arm, kraulte meinen Kopf und sagte zu mir, I'm always with you. I'm always with you. Don't worry, I'm always with you. Und ich war so wie, ich dachte, bin ich jetzt verrückt oder ist das jetzt wirklich? Es war wunderschön und gleichzeitig war ich auch sehr verwirrt. Und zwar mit Nami und ich werde immer bei dir sein. Du brauchst keine Sorgen haben. I'm always with you. Und so wie er kam, ging er. Und ich saß dann noch da und ich bin dann, glaube ich, eingeschlafen. Und in dem Traum kam Swami und sagte mir, ich sollte jetzt einen Flug buchen zu einem bestimmten Datum. Und er würde mit mir fliegen. Das war ganz stark, das war ganz klar. An dem Tag sollte ich einen Flug buchen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und bin dann gleich zu diesem Taxifahrer und sagte, er sollte mir einen Flug buchen zu dem Tag von Bangalore nach Bombay und von dort dann zurück nach Deutschland. Und kurze Zeit danach kam das Gerücht auf, dass Swami nach Bombay fliegen würde und dort im Dharmakshetra ein paar Tage sein würde. Und es war klar, ich wusste das. Er hatte mir gesagt, er wird mit mir fliegen. Und es war dann so, dass alle ganz schnell zum Flug, zur Fluggesellschaft gingen und buchen wollten, um in diesen Flieger reinzukommen. Und der Flieger war aber fast schon ausgebucht. Und es war ein richtiger Kampf, dass da manche noch dann an Platz kriegen wollten. Ich hatte auch schon meinen Sitzplatz, also auf dem Flugticket. Und irgendwo wusste ich, ja, mir hat Swami ja gesagt, ich soll mit ihm fliegen und er wird mit mir fliegen und dann ist es klar. Aber es war natürlich auch so für mich, oh Gott, es ist auch der Abschied jetzt von Indien. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt in Deutschland tun werde und was nach 3 Monaten alles passiert ist. Und an dem Tag, also wo die Abreise war, sind wir dann zum Flughafen. Und es war dort noch ein Kampf an dem Counter, weil da wollten noch welche irgendwo einen Platz kriegen. Das war teilweise nicht mehr schön, wie sie sich gegenseitig bekämpften, um dann einen Platz zu kriegen. Und ich bin dann übers Flugfeld mit anderen Devotees, auch 2 deutsche Frauen, die auch einen Platz bekommen haben. Und wir sind dann eingestiegen und Swami saß praktisch direkt neben der Tür. Gab jedem Einzelnen, der reinging, also man musste da so vorne rein, also in der vordere Tür, und gab jedem Einzelnen Darshan. Jedem Einzelnen gab er seinen Segen und wir gingen an ihm vorbei. Und ich hatte das Glück, ich hatte in der gleichen Reihe wie Baba, also Swami war auf der linken Seite und ich war auf der rechten Seite und da mitten waren dann auch noch Sitze, aber ich konnte Baba den ganzen Flug übersehen. Und neben ihm saß ein Student und um ihn herum saß seine engsten, also Studenten oder vielleicht auch Lehrer. Und es war dann wunderschön, dass dann Baba erstmal den Captain und die Crew zu sich kommen ließ und Padmasana gab, weil die ja nachher fliegen mussten und ihre Tätigkeit. Und dann sind wir dann also losgeflogen und ich saß nur da mit gefalteten Händen und wusste gar nichts mehr und dachte, um Gottes Willen, ist das schön. Und dann musste man ja eine Sicherheitsgurt anhaben und irgendwann mal durfte man den ja aufmachen und dann gab's Essen und ich hatte überhaupt keinen Appetit. Ich wollte nichts essen, Baba aß auch nichts, aber alle anderen aßen was und ich dachte nur noch, wie kann man jetzt was essen? Das ist doch Darshan. Also wir haben ja eigentlich hier Interview. Und dann dachte ich, wie komme ich jetzt zu Baba rüber? Ich muss ja jetzt irgendwas tun, ich möchte zu Baba gehen. Und ich sah dann schon, dass einzelne Studenten aufstanden und zu ihm gingen. Und ich dachte, ja, kann ich jetzt da so rübergehen? Und dann ist mir eingefallen, dass mir eine Amerikanerin, die mit mir ein Zimmer mal geteilt hatte, die Malerin war, mich fragte, ob sie ein Porträt von mir malen sollte. Und ich ihr sagte, nein. Sie sollte nicht von mir ein Porträt malen, sondern von Baba und möglichst von einem lachenden Baba. Und sie hat dann ein Baba-Bild gemalt, das war so strahlend, also mit dieser segnenden Geste. Und das hat sie auf Pergamentpapier, weil sie nichts anderes hatte als so ein Papier, hat sie das gemalt. Und das hatte ich, das konnte man zusammenrollen in meinem Handgepäck. Und dann dachte ich, ach, ich gehe jetzt doch einfach rüber und gebe ihm dieses Bild und bitte ihn um zum Unterschreiben. Ich hatte auch einen Kuli dabei oder so einen Stift. Und ich hatte eigentlich gar kein Interesse an so einem unterschriebenen Bild, aber ich dachte, das ist die einzige Gelegenheit, dass ich jetzt aufstehen kann und darüber gehen. Und dann bin ich da auch so rübergegangen und habe das Barber gegeben und Swami hat sich gefreut, weil es so ein lachender Barber war und zeigte dann allen um ihn herum, schaut, guckt mal, so sehe ich hier aus, so strahle ich, also zeigte das allen drumherum, weil es so ein strahlender Swami war. Und dann fragte ich ihn aber auch, Barber, was soll ich tun in Deutschland? Ich wusste gar nichts und Swami sagte, wait. Das war natürlich, ja gut, wait, wait is wait. Ich bin dann in diesem Flug nochmal zweimal zu ihm rübergegangen. Ich hatte irgendwas anderes noch zum Segnen gefunden. Irgendwas was. Und was ich aber sagen muss, dieses Bild begleitet mich mein Leben lang. Dieses Bild war dann immer in meiner Praxis, erst in der Klinik, als ich dann Therapeutin wurde. Und jetzt in meiner Praxis, es steht immer so, dass ich es sehen kann. Davor sitzen die Patienten. Es ist immer da und ich wusste gar nicht, wie wichtig dieses Bild wurde. Ich habe das nämlich erst eine Weile noch zusammengerollt gehabt in meiner Wohnung, dann wie ich nach Hamburg zurückkam, aber später dann natürlich da dann eingerahmt. Aber dass dieses Bild mich mein Leben lang so begleiten würde, das habe ich gar nicht gedacht. Und das Tolle ist, es ist ein handgemaltes Bild. Das heißt, es fällt nicht so auf als Bild. Es ist, könnte auch ein Gemälde sein. Aber es ist dieses strahlende, segnende Swami. Übrigens hatte ich vorher zu diesem Zimmer, wo ich damals wohnte, als Baba dann in seiner Präsenz kam, einen Traum. Ich war im Compound oder im Darshan, ich kannte das ja vorher noch gar nicht, aber es war so eine Art Darshan-Platz und Swami rief mich und gab mir ein Interview und sagte, ich sollte schon vorgehen in sein Zimmer. Er gibt noch Darshan. Und ich ging dann in das Darshan oder in das Interviewzimmer, und dieses Interviewzimmer war ein Zimmer mit einem Bett. Und da war niemand anders außer ich und dieses Bett. Und dann habe ich mich auf dieses Bett gesetzt und wartete auf Swami. Und saß da so und wartete, dass er kommt. Und dann bin ich aufgewacht. Und als ich dann in dieses Zimmer kam, Puja-Zimmer mit diesem Bett, sah ich, das war genau dieses Bett. Und dieser Bettüberwurf sah genauso aus wie der Bettüberwurf, war so ein bisschen indisch, ein bisschen, ich sag mal auch, so nicht mehr ganz so der neueste Stoff, aber schon sauber und alles. Und das Bett und dieser Bettüberwurf, das war genau das, was ich da in diesem Traum gesehen hatte. Und war mir klar, das ist Swamis Zimmer und ich soll jetzt hier warten, bis Swami kommt. Und er kam ja in seiner Präsenz. Ich habe auch noch mal einen Traum gehabt, und zwar zu dem Thema des Kloputzens. Das war auch, bevor ich diese Reise antrat, war ich im Darshan und ich musste plötzlich ganz schnell auf die Toilette. Also im Traum musste ich auf die Toilette, und ich rannte dann los und suchte eine Toilette und fand nur eine Toilette, wo Männer-Pissoirs waren. Also diese Männer-Pissoirs, und dachte, oh Gott, da kann ich ja nicht auf die Toilette gehen, und suchte rum, und dann endlich fand ich so einen Raum, und wie ich das sah, dachte ich, oh, das sieht aber nicht sehr schön aus, weil da waren überall Kackhäufchen. Hab dann mich hingesetzt, also weil als Frau kann man ja nicht in ein Pissoir machen, und dann habe ich da hingesetzt und dachte, Barbara, sind das deine Devote, wie sieht das denn hier aus? Und bin dann wieder zurück zum Darshan-Platz und habe mich da hingesetzt und bin aufgewacht. Dann habe ich noch mal einen Traum gehabt, bevor ich dann zum Kloputzen kam, wirklich in Puttaparthi, und zwar, dass ich bei Swami war, und Swami kam in die Räumlichkeiten, wo ich wohnte, also auch so ein Gästezimmer, und er stand vor mir, und ich war so überrascht, dass er kam, dass ich ihm meine Hand hinhielt, meine rechte, und Baba in die rechte Hand schlug. Und ich noch dachte, aber das ist jetzt aber komisch, warum gebe ich ihm die rechte Hand, und er schlug da rein. Auch das habe ich erlebt in der Präsenz, alles in diesem Aufenthalt. Also als erstes war, dass wir ja nach Whitefield kamen und wir erst außerhalb wohnten, und dann sagte man, Baba hätte jetzt erlaubt, dass das alte Hostel von den Studenten zu einem Gästehaus umfunktioniert wurde. Also es war scheinbar umgebaut worden, und wir durften dann einziehen. Und ich stand dann mit einigen deutschen jungen Frauen im Eingangsbereich, um dort einen Platz zu kriegen. Und man sagte uns, wir sollten in das Zimmer A9 gehen. Und ich hatte aber noch die Papiere, wo unsere Namen drauf stand, und sagte den anderen, geht schon mal in das Zimmer A9, ich komme nach. Da die A9 aussah wie die A3 von der Nummer, sind die in die A3 gegangen, also das Zimmer A3. Und ich habe also dann das Papier diesem Mann gegeben, der für die Accommodation zuständig war. Und in dem Moment kam Swami angefahren, um dieses Hostel einzuweihen. Also es war völlig unangesagt, also es war nicht geplant gewesen. Er kam, stieg die Treppen hoch zu diesem Hostel, das jetzt das neue Gästehaus war, und ging langsam den Gang entlang. Und ich war gerade dabei, meine Gruppe zu finden, und war dann plötzlich in dem Zimmer A3 gelandet, weil die da standen mit ihren Koffern und sagte noch, wir müssen ins A9-Zimmer gehen. Und in dem Moment drehe ich mich um, und Swami steht vor mir. Und ich war so erschrocken, dass ich ihm meine rechte Hand hinhielt und Swami mit seiner rechten Hand auf meine Hand draufklatschte. Und dann sagte er zu mir, are you happy? Und ich sagte, ja, Swami, ich bin happy. Ich war so überrollt, weil ich wusste gar nicht, dass Swami so nah sein konnte. Das war zu der Zeit, hatte ich noch kein Interview, und wir standen einfach gegenüber. Und ich noch dachte, oh Gott, ich müsste doch eigentlich die Hände falten oder ich müsste Padmasana machen, aber ich habe ihm die Hand hingeschreckt, vor lauter so, wie wenn man die Hand hinhält, um ihm zu grüßen. Und er ging dann auch weiter, das war dann diese Situation, und ging dann auch wieder zurück in seine Residenz. Und also er hatte dann ein paar Räume angeschaut, dazu die A3, weiter ging er dann auch nicht mehr. Und dann war es so, dass wir dann ja in dieses Gästehaus einzogen, in dieses Zimmer A9. Und ich ging nach hinten zu diesen Toiletten, und es war tatsächlich so, es war ja vorher ein Boy-Hostel. Und die ganze Seite dieser Toiletten waren Männer-Pissoirs. Und auf der anderen Seite hatten sie zwei Toiletten, aber diese Toiletten waren noch nicht, also da war noch kein Papier, noch kein Eimer, noch nichts. Und die ganzen Devotees am ersten Abend, die haben sich da alle irgendwo hingesetzt und das Ganze, was da war, war, ich sage jetzt einfach mal, es war alles verstopft. Der ganze Toilettebereich war verstopft. Und ich dachte noch, um Gottes Willen, wir müssen dringend was tun und bin zu der Leitung von dem Ashram gegangen. Das war eine Inderin, die kam aus Kaschmir, mit einem ganz langen Zopf, das weiß ich noch, und sagte, was kann man tun? Die Toiletten sind alle verstopft, da kann man nicht mehr reingehen, da läuft nichts mehr ab, da fließt nichts mehr ab. Und dann ist diese Frau mit mir dahin gegangen. Wir haben zwei Eisenstöcke, so Stahlstöcke dabei gehabt, wir haben unsere Saris hochgebunden, wir sind da durchgelaufen und die hat mir gezeigt, was man macht. Wir standen da drin in diesem Schmodder und haben diese Löcher frei gemacht. Und dann sagte sie zu mir, Sie sind jetzt für die Toiletten ab heute zuständig und alles, was Sie dazu brauchen, kriegen Sie von mir. Es gab noch niemanden, es gab keine Sevadals zu der Zeit, die da was machten. Und dann bin ich natürlich los, ich habe Eimer gekauft, Zettel gemacht, bitte nichts reinwerfen in die Toiletten, was nicht da reingehört. Habe kleine Eimer geholt, Schruppen gekauft, Atta gekauft. Also ich habe das ganze Equipment gekauft, was man so braucht für die Toiletten. Und nachdem ich das alles reingestellt hatte, waren erstmal alle Eimer wieder weg, weil alle Leute, die da waren, brauchten ja auch Eimer zum Waschen. Somit war die erste Garnitur Eimer war am nächsten Tag weg. Also mussten wir nochmal losgehen und schreiben, bitte diese Eimer stehen lassen. Und dann bin ich jeden Morgen, ich habe mir dann noch ein paar Leute zusammengetrommelt, jeden Morgen, bevor alle aufstanden, haben wir die Toiletten sauber gemacht. Und mich hat das an diesen Traum erinnert, mit diesem Männerpissoir, die tatsächlich da auch waren, aber nicht benutzt wurden. Es war nämlich der Frauentrakt. Es waren von uns Frauen die Toiletten und die Waschräume. Und da habe ich dann die ganze Zeit, wo ich da in Whitefield war, mich um diese Toiletten gekümmert.
Ein Wahnsinn, was du erlebt hast. Das klingt so wie Märchen aus Tausend und eine Nacht. Wie viel Overseas waren denn zu der Zeit schon da?
Es waren schon Overseas da, also es war halt noch eine kleinere Gruppe, die ich sag mal, im Compound saßen vielleicht so 10 Reihen. Es waren aber auch Overseas aus aller Welt, vor allem Südamerika, Amerika. Es waren auch schon aus Japan, Deutsche waren auch da, aber noch nicht viele. Nein, es waren also vor allem Amerika, Südamerika, das erinnere ich mich, Afrika auch. Und Baba gab es dort schon die ersten Interviews, also vor allem in den Südamerikanern, Venezuela, Peru, Chile. Ja.
Wie haben die denn von Baba erfahren, weißt du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Nein. Offensichtlich war diese Reise für dich eine Übung in Vertrauen?
Ja, in diesem ganzen Aufenthalt ging es um meine Ängste und ich war natürlich völlig, also wir dann in Bombay gelandet sind, was war mir der Erste, der rausstieg und dann in so einen alten Ambassador wegfuhr und wir standen dann auch auf diesem Fluggelände, ich mit gefaltenen Händen dachte, um Gottes Willen, jetzt bin ich alleine und Swami ist weg und ich muss jetzt noch weiter nach Deutschland fliegen, muss jetzt erstmal über den Flughafen laufen und dann zum internationalen Flughafen weiterfahren. Ich war, wie wenn ich vom Himmel runtergefallen wäre und hatte natürlich wieder meine Ängste, Gott, wie geht das jetzt weiter? Und es war mir dann in Deutschland weiter mit mir, so wie er mich da versorgt hat in Puttaparthi. Die Ängste sind ja da, wo das Vertrauen nicht ist. Es ging um meine Ängste und es ging um Vertrauen. Vertrauen in mich, Vertrauen, dass ich für dich sorge, Vertrauen, dass ich weiß, was der nächste Schritt ist, den du zu tun hast. Vertrauen, dass ich für dich da bin und dir den Weg zeige. Also das ging es. Ja. Ich bin dann nach Hause geflogen und ich war schon sehr verunsichert, wie geht es jetzt weiter zu Hause und war auch 6 Wochen später schon wieder bei Baba. Es war nicht mein letztes und das erste Mal war nicht das letzte Mal und ja, ich war dann schon wieder bei Baba und ja, er hat mich noch mehr in meinem Vertrauen gestärkt.
2 Fragen habe ich. Das eine, du hast gesagt, du warst immer auf der Suche. Und du hast gesagt, du hättest noch gar nicht allein im Ashram wohnen dürfen. Also warst du ja sehr jung. Wann fing denn deine Suche nach Gott an? Bist du christlich erzogen worden? Oder woher kam dieser Drang zu suchen?
Also ich bin katholisch erzogen worden. Was ich gut fand, meine Eltern haben mich nicht gezwungen in die Kirche, aber meine Mutter war gläubig, aber sie hat nie uns gezwungen. Wir sind aber gerne oft in die Kirche gegangen am Sonntagabend als Familie. Mein Vater nicht, mein Vater war Atheist. Und da saßen da oft, und wir saßen meistens in so einem Seitenschiff von der Kirche, das ist eine Basilika gewesen, und haben, jeder hatte so seine innere Ansprache. Und ich hatte so eine Beziehung zu Gott. Ich betete zu ihm, ich bat ihn um was, aber ich war immer schon auch ein bisschen, hört er das denn und nimmt er das denn auf und wird es denn auch helfen, wenn ich jetzt hier bete? Ich bin dann aber später so in meiner, ich sag mal, Sturm und Drangzeit aus der Kirche ausgetreten. Das war dann schon in Hamburg, als ich Schauspielerin war. Aber das hieß ja nicht, dass ich nicht gläubig war, aber ich konnte mit der katholischen Kirche nichts anfangen, weil mir das zu eng war mit diesem schuldig sein müssen. Und das ging für mich nicht. Ich bin da nicht mit zusammengekommen. Aber ich hatte einen inneren Gott und ich hatte innere Ansprache. Und ich sag mal so, ab 20 schon immer nach Gott gesucht. Ich habe auch gemerkt, dass über Gebete mir geholfen wird. Und auf der Suche war ich so ab, ich sag mal so ganz direkt auf der Suche war ich erst, nachdem ich von Barbara gehört habe in Hamburg über einen Film. Das war da, wo ich, glaube ich, 27 war. Und dann bin ich ja mit 28 zu Swami. Das war dann diese Reise. Und damals war man als junger Erwachsener unter 30, durfte man nicht im Ashram alleine sein. Man durfte da kein Zimmer alleine haben. Auch man musste jemand haben, der für einen als Erwachsener zuständig war. Und ich kann sagen, ich habe immer nach Gott gesucht. Deswegen auch, wie ich das erste Mal zu Swami kam, habe ich ja gesagt, ich bin jetzt angekommen. Meine Reise ist zu Ende. Ich bin angekommen, wo meine Suche ja ihr Ende findet. Ich bin da angekommen. Ja. Also für mich war auch klar, Baba ist Gott und ich bin jetzt da angekommen. Ja.
Und die andere Frage, da du so begeistert von Herrn Datt bist, hat er doch sicherlich noch andere schöne Geschichten erzählt.
Der Herr Datt hat vieles Schönes erzählt, das erzähle ich aber nächstes Mal. So viele schöne Sachen hat Herr Datt erzählt. Return again, return again, return to the land of the soul. Return again, return.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die heutige Sendung mit Lucia Metzger wieder zu Ende. Falls auch Sie ein paar schöne Geschichten für uns haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über Hörerinnenpost. Unsere neue Adresse lautet podcast@satya-sai.de. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Return to the land of the soul. Return.